Das Leitsymptom von ME ist, dass Anstrengung den Zustand massiv verschlechtert und dass Überanstrengung auch kann gesundheitliche Verschlechterungen machen, die irreversibel sind.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Das Mal begrüße ich ganz herzlich den Jonas Sagelsdorf, Geschäftsleiter von der Gesellschaft für ME und CFS. Hallo Jonas.
Hallo und danke vielmals für die Einladung.
Sehr gern. Jetzt, wie man da hört, Schweizerische Gesellschaft für ME und CFS. Das ist so abstrakt, das ist so verkürzt, eine Abkürzung. Was steht hinter dem, Jonas?
Genau, das sind ja prinzipiell mal zwei Begriffe. Ich gehe mal auf den ersten ein, ME. ME ist eine Krankheit, ganz ausgesprochen myalgische Enzephalomyelitis. Und das ist eine Krankheit, die es schon sehr lange gibt. Es ist eine Krankheit, die in den allermeisten Fällen nach einem viralen Infekt entsteht. Darum auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen im Rahmen der Covid-Pandemie, weil viele Menschen, die Covid hatten, nachher an einem ME erkrankt sind. In vielen Fällen läuft das noch unter dem Label Long-Covid. Das ist so ein bisschen komplex, denn da können wir gerne noch genauer darauf eingehen. Es ist eine Krankheit, die sehr schlecht erforscht ist. Was einerseits daran liegt, dass einfach die Forschungsgelder immer sehr, sehr, sehr knapp gewesen sind. Es ist aber tatsächlich auch eine komplexe Krankheit, die verschiedene Systeme und Organe vom Körper betrifft, was auch die Erforschung ein bisschen erschwert. Es ist eine sehr schwere Krankheit mit einer relativ breiten Palette von Symptomen. Häufig sind Schmerzen, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen. Sehr relevant ist eine grosse Reizempfindlichkeit auf Reiz wie Geräusch und Licht, was auch dazu führt, dass schwer und schwerst Betroffene häufig müssen, sich in dunklen, schallisolierten Räumen aufhalten, weil die Reize zu starken Symptomverschlechterungen führen. Und das ist eigentlich ein Hauptsymptom, die Symptomverschlechterung.
Das, was du jetzt erzählst, was du wirklich so auf den Punkt gebracht und gut umrissen, das war übrigens der Grund, wieso ich auf euch zugekommen bin. Ich habe eine Erzählung gehört von einer Frau, die die Symptome, die du jetzt erzählt hast, geschildert hat. Also, dass sie nur noch im Zimmer war, nur noch im Bett war, mit einer Augenmaske an, mit einem Hörstöpsel drin, dass sie keinen Reiz hat mehr verträgen und jegliche Form von Bewegung sie völlig überfordert hat. Das war der Grund, wieso ich auf euch gekommen bin. Oder? Und jetzt erzählst du da aus deiner Perspektive. Und meine Frage ist gerade daran, bevor wir dann noch zum CFS kommen. Ist das, was die Frau geschildert hat, also die ganz massive Krankheit, und sie hat dann auch geschildert, ich habe mein Leben verloren. Oder? Ich bin außerhalb von meinem Leben existiere ich. Ist das eher eine ganz extreme Form von ME? Oder sagst du, nein, das sind so wirklich auch die klassischen Formen, die wir jetzt erleben, auch du als Leiter von dieser Gesellschaft, die sich für diese Kranken einsetzt?
Ja und nein. Also es ist einerseits tatsächlich sehr eine typische Ausprägung, die sehr viel vorkommt. Es ist aber in der schweren Ausprägung. Also mir kommt in einem Spektrum vor und bei den mild Betroffenen und viele Leute haben ein bisschen Mühe, die mild betroffen sind mit dem Begriff mild, weil auch in der milden Form es eine relativ schwere Krankheit ist. Also man das ist ein bisschen definiert als eine 50%ige Einschränkung vom Vorerkrankungsniveau. Aber mild Betroffene, die können zum Beispiel noch Teilzeit arbeiten, müssen dafür aber einfach das Privatleben, Sozialleben ganz extrem zurückfahren, können aber genauso Geräusch und Licht noch relativ gut vertragen. Dann gibt es so moderat Betroffene, die sind arbeitsunfähig, sind vielleicht mehrheitlich hausgebunden. Der Fall, den du jetzt schilderst, sind dann schwer bis schwerst Betroffene, die mehrheitlich bis vollständig bettlägerig sind, die in extremen Fällen auch mit künstlich ernährt werden, zum Teil mit Sauerstoffversorgung haben, die genau so geschwächt sind, dass sie vielleicht nicht mehr können sich selber im Bett umlagern können. Also das ist sehr eine typische Ausprägung, aber eine schwere Ausprägung. Und es sind etwa 25%, die schwer bis schwerst betroffen sind.
Sag doch noch, weißt Zuhörer, das ist ja jetzt nicht etwas, was einfach bekannt ist. Von was für Zahlen reden wir denn da? Also, weißt, gibt es Sind da 10'000? Sind da 1'000? Einfach damit wir so ein bisschen auch eine griffige Zahl haben, von was reden wir denn da überhaupt?
Jetzt habe ich vorher schon gesagt, das ist sehr untererforscht und das betrifft nicht nur die Krankheit und wie die Krankheit funktioniert, wo sie herkommt, sondern das betrifft auch alles rundum. Das heisst, es gibt nicht sehr zuverlässige Zahlen, wie viele Betroffene sind. Und erschwerend kommt bei der Schätzung von der Anzahl Betroffenen hinzu, dass man auch nicht genau weiss, wie stark das zugenommen hat jetzt durch die Pandemie. Aber wenn man jetzt Hochrechnung aus anderen Ländern nimmt und auf die Schweiz überträgt, werden das mindestens 30'000 gewesen vor der Pandemie und mindestens eine Verdoppelung durch die Pandemie. Das heisst, aktuell werden das 60 bis 100'000 Betroffene sein in der Schweiz, eher gegen 100'000 und eben in dieser schweren Form etwa ein Viertel, also 20 bis 25'000 Menschen in der Schweiz, die doch die schwere Form haben mit vollständiger Bettlägerigkeit bis hin zu Pflegebedürftigkeit, volle Reizabschirmung.
Aber das ist ja gigantische Größe. Also, weißt, wenn du mich jetzt gefragt hättest, dann hätte ich gesagt, ja, sind denn vielleicht 1'000, weißt du, in dem schweren, in dem schwersten Modus drin sind. Aber das ist ja wahnsinnig. Wieso hört man denn so wenig? Also, als ich die Darlegung von dieser Frau gehört habe, ich bin verschrocken, oder? Das gibt's doch nicht. Warum ist das so nicht fassbar?
Das sind so tatsächlich verschiedene Gründe. Also einerseits, die Krankheit ist schlecht erforscht. Sie ist auch sehr lang missverstanden gewesen als psychosomatische Krankheit. Und zwar psychosomatisch im Sinn von psychogen, also aus der Psyche entstehend. Das sind Missverständnisse gewesen, die zum Glück die letzten 10 Jahre die Forschung mehr und mehr und mehr auch widerlegen kann. Ursprünglich ist die Krankheit sehr ernst genommen worden als neurologische Krankheit. Und dann ist der Forschung nicht gelungen, 2 Sachen. Erstens wirklich ein Verständnis von der Krankheit entwickeln, wie sie funktioniert, und nicht gelungen, einfache Biomarker zu finden, wo man jetzt einfach einen Bluttest machen bei den Betroffenen, wo man sieht, die haben die Krankheit zu diagnostizieren. Und das hat dazu geführt, dass erst ab den 80er Jahren die Krankheit mehr und mehr nicht mehr ernst genommen wurde als körperliche Krankheit. Da ist in den 70er Jahren erst mal ein Paper rausgekommen, wo die These vertreten hat, dass das gar nicht eine körperliche Krankheit ist. Und das Paper war von 2 britischen Psychiatern und die haben dann ausgearbeitet, dass ca. 80% der betroffenen Frauen sind und haben dann argumentiert, Moment, wenn es eine Krankheit gibt, wo völlig überwiegend Frauen betroffen sind, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, gibt es doch eine solide Evidenz dafür, dass Hysterie muss die Grundlage von dieser Krankheit sein.
Das ist wahnsinnig.
Das ist wahnsinnig tatsächlich und ist zuerst auf sehr grossen Widerstand gestossen, die These in der medizinischen Community. Hat sich dann aber doch im Verlauf der 80er, 90er Jahre immer mehr durchgesetzt. Es ist dann so ein bisschen Mitte Nuller Jahre auf ihrem Höhepunkt gewesen, wo eigentlich wirklich den meisten medizinische Fachpersonen in der Schweiz und auch im Ausland ganz klar der Meinung sind, die Leute wären nicht wirklich krank, sondern die würden sich quasi einsteigern in die Vorstellung, krank zu sein. Und dann sind glücklicherweise so ab 2010 sehr relevante Forschungsergebnisse rausgekommen, die These widerlegt haben, sodass 2015 auch die CDC, also die Gesundheitsämter von den USA, ganz klare Statements rausgegeben haben, einfach aufgrund von Berichten, die sie auch angefordert haben, dass die These falsch ist und dass es sich um eine körperliche Krankheit handelt. Und jetzt nach und nach auch mehr nationale Gesundheitsämter und internationale Gesundheitsinstitutionen. Und natürlich noch ganz kurz, die WHO selber hat aber nie an dieser Einordnung als neurologische Krankheit gerüttelt.
Okay. Noch ganz kurz, oder? Weil ich merke, alle so Themen, die du anschneidest, da ist auch ein riesiges Wissen jetzt als Geschäftsleiter von dieser Gesellschaft, genau, oder? Da merke ich, gerade da kommt ein riesiges Wissen und auch ein sehr detailliertes Wissen führen. In dieser quantitativen Erfassung, wo du sagst, hey, die Menge ist es etwa, ist das tatsächlich, dass es mehrheitlich Frauen sind, die betroffen sind von ME?
Das ist richtig, dass es 70-80% Frauen sind. Was jetzt aber gar nicht untypisch ist, oder auch bei immunologischen Krankheiten, ist das ja häufig so, dass die überwiegende Mehrheit von der betroffenen Frauen sind. Das ist zum Beispiel bei Lupus, bei MS ist eine grosse Mehrheit Frauen. Wieso das so ist, ist nicht abschließend geklärt, aber es ist jetzt keineswegs Spezifikum von Emmy, aber es ist halt die Mischung aus einer unklaren Forschungslage und einer grossen Überzahl von Frauen innerhalb von der Betroffenen, was halt dazu geführt hat, dass es psychiatrisiert worden ist, was auch dazu geführt hat, dass es eben stigmatisiert war, nicht ernst genommen worden ist und etwas, was sich jetzt seit einigen Jahren zum Glück sehr stark ändert. Und wenn ich vielleicht nochmal etwas kann, schnell zu der initialen Frage sagen, wieso man so wenig davon gehört hat, liegt es natürlich auch in der Natur von der Sache, dass Personen, die vollständig bettlägerig pflegebedürftig sind, sich mühen aufgrund von dieser reizempfindlichen abdunkelten Räume aufhalten. Das ganze Setting mit mangelnder Gesundheitsversorgung, mangelnde absichtlichen Sozialversicherungen sehr grosse Belastung ist, so natürlich wenig Möglichkeiten nebenan bleibt, irgendwie auf sich aufmerksam machen und auf die Situation aufmerksam machen.
Für das brauchen wir aber dich. Oder du bist ein Sprachrohr für die Menschen, die jetzt einfach auch aufgrund von ihrer Krankheit, von ihrer Krankheitssituation weder die Kraft noch die Möglichkeiten noch die Ressourcen haben. Oder? Also ich empfinde jetzt deine Rolle ganz wichtig, oder? Etwas auch nach Hause tragen, auf etwas aufmerksam machen, wo ich finde, auf der einen Seite ist ja die Genderfrage, oder? Die Geschlechtlichkeit, wo man ja weiss, dass wenn es Frauen betrifft, nicht die gleichen Ressourcen zur Verfügung gestellt, wie wenn es Männer treffen. Oder? Also das ist immer noch so in dieser Logik drin. Und meine Frage, die ich, erlebst du das auch, oder? Weil es einfach viel überwiegend Frauen sind, da ihnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit überkommt, als wenn sie jetzt würden 80% Männer sein.
Also das ist auf jeden Fall so und tatsächlich, das hat man glaube ich auch gesehen im Rahmen von der ganzen Diskussionen um Long-Covid herum, dass so Stereotypen und Vorurteile, wenn man kann, Krankheiten weniger ernst nehmen, sich auf die Seite schieben aufgrund von einem grossen Frauenanteil, dass das tatsächlich heutzutage noch möglich ist, das ist sehr schockierend. Da spielen natürlich generell mehr Patientenorganisationen eine wichtige Rolle, wobei ich doch auch mir sehr wichtig ist zu betonen, dass wir international und auch in der Schweiz in den letzten Jahren wir immer mehr und mehr Unterstützung bekommen. Also immer mehr Leute eben aus der Medizin auch jetzt die Probleme sehen, wahrnehmen und zu Spruchrohr werden, dass auch mehr und mehr Leute aus der Politik raus die Probleme sehen und uns unterstützen und so weiter und so fort. Mhm. Das haben sicher initial Patientenorganisationen eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Natürlich kommen auch wir an unsere Grenzen, was wir machen können. Und ich sage jetzt mal, eine mangelnde Versorgungslage, viele Probleme, was es gibt in der Sozialversicherung mit mangelnder Anerkennung. Da sind natürlich auch wir Patientenorganisationen sehr stark angewiesen auf Unterstützung aus der Politik, aus der Medizin. Und die haben wir mehr und mehr und wir haben mehr und mehr gute Dynamik. Was ich aber auch muss sagen, leider ist von dieser Dynamik bis jetzt noch nicht viel passiert, wo einen grossen spürbaren Unterschied macht bei den einzelnen Betroffenen. Das ist quasi der nächste Schritt. Wir haben Aufmerksamkeit bekommen, eben wir haben Unterstützung, auch gerade aus der Politik. Aber der Schritt, dass die Unterstützung und die Dynamik wirklich so weit kommt, dass die einzelnen Betroffenen in einer signifikant besseren Situation sind, der Schritt ist, was jetzt eigentlich als nächstes kommen muss. Mhm. Aber da sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass das jetzt kommen wird. Gerade da ja vor kurzem im September ist das gesehen, eine Motion für eine nationale Strategie für eine Verbesserung der Situation von mehr und Long-Covid-Betroffenen definitiv angenommen worden ist und jetzt auch nächstes Jahr die Arbeit anfangen wird.
Ja, da habe ich auch mitbekommen. Bevor wir vielleicht noch so auf einzelne Segmente auch von eurer Gesellschaft und von eurer Aufgabe und auch von eurem Zielrichtung nochmal drauf hinkommen, nochmal ganz kurz so einen Schritt retro. Du hast gesagt, Long-Covid hat zum einen Teil eben auch gesagt oder ausgemacht, es hätte eine Verdopplung gegeben von diesen Krankheitsbildern oder von diesen Diagnosen.
Ganz genau.
Und der andere Teil ist Covid. Die Covid-Situation hat auch eine Spaltung gegeben in der Gesellschaft. Oder so, also die finden, ja, was soll denn da? Covid ist ein erfundener Bereich und es ist nicht mehr als einfach eine Grippe, die dann politisch ausgeschlachtet wird. Sehr plakativ und auf den Punkt gebracht. Merkt ihr das auch, wenn ihr mit Menschen zusammenarbeitet, die ganz klar so eine Symptomatik hat, die ganz schwer ist, die sie aus dem Leben reisst und auf der anderen Seite Leute, die das nicht anerkennen? Oder? Und wenn ihr noch mit Long-Covid und mit einer Diagnostik, die sich auch auf das beruft. Ist das für euch ein Thema oder sagt ihr, nein, das ist für uns kein Thema?
Das ist ein Thema für uns. Es ist aber für uns weniger ein Thema als jetzt zum Beispiel die Patientenorganisationen wirklich für Long-Covid. Weil wir doch einen gut dokumentierten Hintergrund haben von der Krankheit seit den 30er Jahren. Das ist dann natürlich schwieriger abzutun. Aber ich nehme auch in unserer Arbeit wahr, dass wenn es mehr mitschaffen in einem Zeitungsartikel, dass sich das zum Beispiel häuft darunter Kommentare, ja, das ist nur von der Impfung. Und dann sagt man, aber Entschuldigung, die Person, die so im Artikel darum geht, ist, das ist der Luftgriff 2012 erkrankt, was soll das mit der Covid-Impfung zu tun haben? Das macht es schwierig, mit Leuten zu schwätzen. Also, es ist schon auch eine gewisse, ich sage mal, Wissenschaftsfeindlichkeit, die sich hätte können etablieren können. Wer weiß wieso in dieser Pandemie. Es hätte ja können auch etwas sein, das ganz im Gegenteil zu respektieren und zu schätzen von Wissenschaft in der Gesellschaft erhöht. Also das war ja keineswegs zwingend gewesen, dass das so rauskommt. Aber so ist es jetzt einfach gewesen. Und ja, das nehmen wir auch wahr. Aber es betrifft uns jetzt deutlich weniger als das Leute, die halt in der Pandemie wirklich erkrankt sind oder halt die Long-Covid-Patientenverbände, die Leute vertreten, die in der Pandemie erkrankt sind, die betrifft das natürlich noch umso mehr.
Ja, bevor wir noch zum UND CFS kommen, ja. Das ist ja noch ein zweiter Teil in dieser Gesellschaft, wo du ja auch als Geschäftsleiter verantwortest und ein Stück weit auch präsentierst. Wo kommst denn du überhaupt her? Weißt du, wie wird man Geschäftsleiter von einer solchen Gesellschaft? Und was hast du für einen Bezug zu ME?
Genau, also meine Partnerin ist betroffen seit mittlerweile 22 Jahren.
22 Jahre?
22 Jahre, genau. Im Jugendalter nach einem pfeifischen Drüsenfieber. Das ist vor Covid eigentlich der häufigste Auslöser gesehen. Er gesagt, häufig nach viralen Infekten. Und sie ist mit 16 nach einem pfeifischen erkrankt, dann ME. Das ist eine Situation gesehen. Und natürlich, wie ich vielfach betont habe, heute ist die Situation schwer, aber das ist 2002 gesehen in einer Situation, wo die ganzen Vorteile des Hals noch viel extremer gesehen ist. Das heisst, es ist dann, bis sie wirklich gesichert die Diagnose gehabt, ist erstens mal bis 2014 gegangen, also da 12 Jahre Wartezeit, bis auf die Diagnose. Und da kommt auch das Wichtigste ins Spiel, was ich gar noch nicht gesagt habe. Das Leitsymptom von ME ist, dass Anstrengung den Zustand massiv verschlechtern, alle Symptome verschlechtern. Und dass über Anstrengung auch kann gesundheitliche Verschlechterungen machen, die irreversibel sind. Und das ist nach schwerem Grad sehr unterschiedlich, wie viel Anstrengung es braucht für eine Verschlechterung. Jetzt bei jemandem moderat betroffen ist das vielleicht ein Spaziergang. Bei jemandem schwer betroffen ist das ein kurzes Gespräch mit einer Person, die so eine Zustandsverschlechterung verursacht. Und eben, wenn wir schwerst betroffen sind, haben wir gesagt, kann es ein leichtreizendes Geräusch sein. Und darum ist es A und O, dass man sich schützt vor Überanstrengung, die kann eben zu dieser Zustandsverschlechterung führen, die kann Tage, Wochen, Monate anhalten, aber auch immer irreversibel sein. Und sie hat eben keine Diagnose gehabt, keine Ahnung gehabt, was sie hat. Und als Mensch hat man natürlich immer einen starken Drang, das Leben zu leben oder etwas erreichen, Hobbys nachgehen, eine Ausbildung machen. Und dadurch, dass sie nicht gewusst hat, wie gefährlich so Überanstrengungen sind, hat sie halt auch aus ihrem Naturell aus, aber ich glaube, das ist so die meisten Menschen haben, man möchte leben, immer möglichst probiert, Sozialleben weiter möglichst stark zu pflegen, Hobbys weitergehen, Ausbildung weitermachen, was dazu geführt hat, dass sie einfach über Jahre hinweg laufende Zustandsverschlechterung hat, vor allem ursprünglich mild bis zu aktuell, ich sage es mal, oberes Ende schwer. Das heisst, mehrheitlich bettlägerig, aber jetzt nicht so eben wie die schwerst Betroffenen, wo man im dunklen Raum und schall isoliert sind, das Gott sei Dank nicht. Dass sie können auch Körperpflege selbstständig machen, ein-, zweimal im Monat ist es auch möglich, das Haus verloren.
Aber weißt du, nur schon, Jonas, nur ja. die Aussage, ein-, zweimal im Monat das Haus verloren. Was da für eine Einschränkung ist, was da für eine Reduzierung vom Lebensumfeld ist. Also da sind ja dann soziale Kontakte, wo in einem Kino, in einem Open Air, irgendwo ist, die sind ja so nicht mehr möglich.
Genau. Also das Maximum, was möglich ist, ist jetzt irgendwie mit dem Auto eine halbe Stunde, 45 Minuten noch immer anfahren zu Freunden, Verwandten, dort ein bisschen sein und dort natürlich dann auch möglichst im Liegen und dann wieder zurückfahren. Das ist so das Maximum, was möglich ist. Ich, der natürlich in meinem Alltag sehr viel zu tun habe, eben mit Betroffenen, die natürlich viel, viel, viel schwer betroffen sind, wo der Gang vom Bett zum WC unmöglich ist, oder? Und auch natürlich ein anderer Fokus, wie schlimm das ist. Aber also selbstverständlich ist mir trotzdem bewusst, wie stark die Einschränkung ist. Ein bisschen lohnt sich auch das Leben anpassen, aber was ich auch muss sagen, ist, so jetzt, wenn ich zurückschaue auf die 20 Jahre, man läuft immer ein bisschen hinterdrein in der Anpassung vom Leben. Also irgendwie einmal merkt man, man sollte sich vielleicht ein Auto zutun, weil der EV nicht möglich ist, aber man merkt das immer mir persönlich jetzt auch, weiss nicht, wie sehr die Aussage kann verallgemeinern, es nimmer ein bisschen hinterdrein gehinkt mit der Anpassung vom Leben am Gesundheitszustand. Aber was ich auch muss sagen, es ist natürlich auch erschwert durch die Versorgungslage, was ich ja vorher angesprochen, eben Diagnose 12 Jahre verzögert. Es gibt auch heute noch in der ganzen Schweiz nur eine Handvoll Ärztinnen und Ärzte, die sich wirklich auskennen mit der Krankheit und sich bemühen. Das hat, man hat keinen rechten Zugang zu Behandlung und Informationen. Sozialversicherungen sind immer sehr, sehr ein grosser Kampf. Was natürlich ein Prozess, der muss passieren, wenn jemand schwer krank wird. Und das ist ein doppelter Prozess. Das ist einerseits ein mentaler Prozess von der Krankheitsbewältigung. Es ist aber auch ein alltagspraktischer Prozess. Was muss man anpassen? Verzögert bis verhindert, oder? Weil man eigentlich Tag für Tag in diesem existenziellen Kampf finden ist.
Mhm. Jetzt gibt es 3 Fragen, oder? Ich probiere jetzt eine Frage nach dem anderen. Weil ja. Das, was du ja jetzt so auf den Tisch legst, da löst ja natürlich gerade Nachfolgefragen aus. Ja. Also die erste Frage, Diagnose. Oder? Also wir wissen ja, ohne gesicherte Diagnose gibt es keine Ressourcen, gibt es keine Legitimation, gibt es keinen Zugang und. Warum ist es so lang gegangen jetzt bei deiner Partnerin, bis sie eine gesicherte Diagnose hatte? Also gibt es da Erklärungsmuster?
Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt keine Blutmarker. Und das ist natürlich etwas, was die Diagnosen erleichtert, oder wenn man einfach Blut nehmen und dann irgendeinen Marker auswerten, dann sieht man, die Person hat die Krankheit. Nichtsdestotrotz lohnt sich die Krankheit relativ gut diagnostizieren. Das sind dann so mit Hilfe von klinischen Kriterien. Aber einfach, auch das Wissen über die Krankheit im Gesundheitswesen ist sehr beschränkt, so dass man wirklich einen Ärztemarathon kann haben, ohne dass man je bei einem Arzt oder Ärztin war, der jemals von dieser Krankheit gehört hat. Entsprechend gibt es auch keine Diagnosen. Also es gibt auch tatsächlich Zahlen für die Schweiz, dass im Durchschnitt 10, 11 verschiedene Ärztinnen und Ärzte müssen aufgesucht werden, bis die Betroffenen die Diagnose haben. Also einfach die Kenntnis im Gesundheitswesen, das ist ganz niedrig. Und das ist jetzt ein bisschen komplex. Die Symptomatik ist eigentlich sehr spezifisch, aber es ist lang schwer gefallen, die Spezifität von der Symptomatik überzubringen, weil Begrifflichkeit gefehlt hat, oder? Und viele, und da können wir vielleicht nachher noch kurz zu dem CFS kommen, wird wahrgenommen als zentrales Symptom einfach Fatigue. Fatigue ist ein unglaublich häufiges Symptom, das bei ganz vielen verschiedenen Krankheiten sehr häufig vorkommt. Das heisst, wenn es nicht gelingt, und das ist auch für die Patienten wichtig, die Symptomatik in Wort zu fassen, oder? Ist das natürlich unglaublich schwierig und dann kann sie auch nicht irgendwie spezifisch erfasst werden von Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten und entsprechend auch nicht richtig diagnostiziert werden. Und die Erforschung von dem Leitsymptom, das ich vorher beschrieben habe, von dieser spezifischen Zustandsverschlechterung und auch, dass sich das Wissen über das Leitsymptom verbreitet, sowohl unter den Betroffenen wie auch im Gesundheitswesen. Das ist einfach ein Prozess, der sehr spät passiert ist. Da habe ich selber 2014, 2015 vielleicht zum ersten Mal davon gehört. Und so ist es einfach lange nicht möglich gewesen, die Symptomatik, die zwar spezifisch ist, die ganz klar von anderen Krankheiten abgrenzt, in Wort zu fassen, was würde an einem Arzt oder an einer Ärztin auch ermöglichen, die Spezifität als solche wahrzunehmen. Also was nicht überkommt, ist einfach Fatigue und dann ist das so etwas ein unspezifisch, diffus, also von allen möglichen Sachen kann kommen, wo man auch sehr gerne, und das ist ein ganz wichtiges Thema, sagt, jetzt machen wir mal eine Aktivierungstherapie mit zunehmend Sport, die dann häufig zu weiteren Zustandsverschlechterungen geführt hat, statt zu Verbesserungen.
Genau. Und jetzt, wenn ein Mensch wie deine Partnerin 16 ist, so am Lebensanfang, oder, wo es dann auch so eine Berufswahl geht, und was hat denn deine Partnerin gemacht? Also hat sie eine IV-Rente gesprochen bekommen? Hat sie eine IV-Massnahme? Hat sie eine Einschulung unter bestimmten Kriterien bekommen? Oder ist sie direkt in die Krankheitslogik hineingegangen, wo nichts mehr möglich war?
Nein, sie hat also sehr, sehr lange versucht, Ausbildung noch zu machen. Vielleicht, was ich glaube, gar noch nicht erwähnt habe, ist, dass auch starke kognitive Einschränkungen ein sehr zentrales Symptom sind von ME. So, dass es einfach zunehmend schwieriger gefallen ist. Also, sie ist am Gymnasium gesehen, ist sehr, sehr gute Schülerin gesehen, ist eigentlich immer Klassenbeste gesehen, hat dann müssen in ein anderes Modell von Gymnasium wechseln, was ein Jahr länger geht, das ist dann auch nicht gegangen und so. Wie ich ja vorher gesagt habe, immer ein bisschen hinter drei in der Anpassung vom Leben und der effektiven Entwicklung von der Krankheit eigentlich immer probiert, niederschwelliger noch eine Ausbildung anzufangen, aber letztendlich nicht können durch die Krankheit eine Ausbildung beenden. Dann vielleicht wirklich komplett arbeitsunfähig gewesen, auch eben durch die konstante Versuche halt gleich noch etwas zu reissen und nicht das Wissen über die Krankheit. Genau, dann vielleicht so nach 6-7 Jahren nach der ursprünglichen, also nach dem Erkranken, dann vollständig arbeitsunfähig gewesen. Und wir gehören zu den wenigen, die das Glück haben, einigermaßen gut, also sagen wir mal, so, dass man zu Land kommt, abgesichert sein durch den Sozialstaat. Aber das ist leider eher eine Ausnahme, weil wirklich die allermeisten leben tatsächlich von Sozialhilfe, trotz schwerer Krankheit oder wirklich von der finanziellen Unterstützung von Angehörigen. Also da gibt es alle möglichen Sachen. Wir haben hier sehr grosses Glück gehabt, dass es sicher nicht wir in dem Mass sozialstaatlich aufgefangen sind, wie es jetzt besser bekannte, erforschte Krankheit im gleichen Grad mehr aufgefangen wären, aber so, dass wir zu Rand kommen, ich sage es mal so.
Ist die Situation, die du jetzt ganz hautnah erlebst, oder als Partner von jemandem, der ja genau in dieser, jetzt probiere ich es mal zu sagen, salopp, in einer Schieflage ist, oder in einer gesundheitlichen Schieflage ist, wo auch nicht da machen kann, was er eigentlich gerne machen würde. Ist das der Motivator, die Arbeit zu machen, die du in der Gesellschaft jetzt machst, als Geschäftsleiter? Also, was ist da, wo dich antreibt, wo du sagst, hey, ich erlebe das alltäglich, ich erlebe das in einer ganz neuen Beziehungsgestaltung und darum mache ich das, was ich mache. Oder wenn ich dir zulasse, da ist unglaublich auch Feuer dahinter. Oder? Da ist ein Wissen dahinter, wo ich auch merke, hey, das treibt dich an, da mehr zu machen, als halt einfach nur auf den Hinterfüßen stehen und warten, bis einmal etwas passiert.
Also die Motivation ist natürlich sehr, sehr vielschichtig, aber ich habe vorher ein bisschen geschwätzt auch, dass das sehr stark mit einem Stigma behaftet war, dass ich viel auch eben denke an die Zeiten in den Nullerjahren, wo es einfach noch wirklich ganz, ganz katastrophal war. Alles ist immer noch jetzt sehr, sehr verheerend. Und ich sage dann häufig, ist einfach aus meiner Perspektive, von das irgendwie 20 Jahre miterlebt, wo mehr Fokus hat auf was sich verbessert hat, als was noch fehlt. Aber das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Und ich habe mich selber sehr, sehr lange in einer sehr, sehr, in einer ganz extremen Ohnmacht gefühlt, und auch das ganze Stigma, das mit der Krankheit behaftet ist, auch mit dem Begriff CFS, wo wir vielleicht in einem Moment haben, kurz genau darauf einzugehen, ein grosses Stigma behaftet war, wirklich, dass man Angst hat, darüber zu schwätzen, dass man regelrecht verstummt, dass man, wenn immer möglich, eigentlich ausklammert, die persönliche Situation, wo man drin lebt, vielleicht auf der Arbeit und so, gar nicht drüber schwätzt, gar nicht möchte drüber schwätzen, weil einfach das Stigma so schwer lastet. Und hat das ein bisschen irgendwie für mich konstruktiv verkehrt ab einem gewissen Zeitpunkt, dass ich ja kann etwas machen und nicht jetzt als Angehörigen in der dieser Ohnmacht eigentlich versinken und verstummen. So, dass es erst sicher auch mal sehr etwas Heilsames für mich persönlich gehabt. Jetzt merke ich, ich kann etwas machen. Und da bin ich sehr froh und dankbar. Und das gibt mir jetzt auch mal sehr viel zurück und ist auch sehr heilend für mich selber, auch in Bezug natürlich auf gewisse Traumata, die auch ich als Angehörige mitgenommen habe. Dann das Zweite ist natürlich wirklich die Möglichkeit zu haben, Menschen, die in einer ganz, ganz katastrophalen Situation sind, können Hoffnung schenken. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Schönes, was man kann machen. Und wenn man wirklich sieht, hey, ich mache etwas und das hat Wert und das hilft den Leuten. Und da ist eine ganz, ganz desolate Lage, aber ich kann in meinem Rahmen wenigstens für die vielen, vielen betroffenen Leute ein bisschen etwas ändern. Wenn es auch nur ist, ein bisschen Hoffnung schenken. Und ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen mehr als nur Hoffnung schenken, sondern wirklich auch etwas darüber aus besser machen.
Ja. Wenn ich dir zulasse, ist es dort sicher mehr als nur Hoffnung. Ganz sicher. Jetzt gleich noch, du sagst es, CFS. Was ist der zweite Teil von dieser Gesellschaft, die du vertrittst?
Genau, das ist eine gewisse Komplexität. Ich probiere das ein bisschen abzubrechen. Ich habe ja vorhin gesagt, wir ab den 30er Jahren dokumentiert, so benennt. Im Verlauf der 80er Jahre haben wir das zunehmend als psychosomatisch, also gar psychiatrische Krankheit verstanden hat. Und in diesem Rahmen von dem neuen Verständnis von ME ist der Begriff CFS aufgekommen, was für chronisches Fatigue-Syndrom steht. Und das ist in dem Fall tatsächlich der neuere Begriff als ME und ist nicht zwingend von allen, die an der Prägung von diesem Begriff beteiligt waren, intendiert gewesen, dass der in die gleiche Kerbe schlägt und die Entwicklung verstärkt von nicht ernst nehmen, Psychiatrisierung. Aber hat einfach de facto das gemacht. Hat sich als Begriff sehr stark vermischt mit dem Bild von ME als psychiatrische Erkrankung. Hat aber auch im Begriff selber Probleme drin, wo weit darüber ausgehen. Eben Fatigue ist kein spezifisches Symptom, ist ein Symptom, das eigentlich die Krankheit verwischt. Da gibt es auch tatsächlich Studien dazu, die zeigen, dass zum Beispiel Medizinstudentinnen und Studenten die gleichen Fallberichte als weniger schwer einstufen, wenn der Begriff CFS statt ME verwendet worden ist. Und was ich auch gesagt habe, die Krankheit wird mit Hilfe von klinischen Diagnosekriterien diagnostiziert und da sind auch die Kriterien, die entwickelt worden sind im Zusammenhang mit dem Begriff CFS. Auch die Kriterien sind extrem unspezifisch, so dass die Population, die sich ergibt aus dem Begriff CFS und der Krankheitsdefinition, eben eine heterogene Gruppe ist, die verschiedene Krankheiten hat und nur unter anderem ME.
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Sprache schafft Wirklichkeit. Oder? Mhm. Und jetzt ist in der Erklärung, die du machst, die Sprache ja ganz schwierig. Oder du sagst, genau die sprachliche Rahmung von dieser Krankheit führt zu einem Nicht-Verstehen oder zu einer Fehlinterpretation. So bin ich dir jetzt voll. Genau. Wäre es denn nicht sinnvoller, die Krankheit sprachlich anders zu fassen, als in dieser abstrakten Form, in dieser auch, wo ich jetzt merke, aus der Geschichte heraus, auch zu Fehlinterpretationen kommt oder zu falschen sprachlichen Setzungen?
Also prinzipiell sind sich alle Expertinnen und Experten und Betroffenen ganz klar einig, dass man den alleinstehenden Begriff CFS nicht mehr soll verwenden. Das Problem ist aber auf der anderen Seite, dass auch der Begriff ME nicht unbedingt optimal ist, weil, ich habe es vorhin gesagt, myalgische Enzephalomyelitis, das steht für Muskelschmerzen, in Verbindung mit Entzündungen vom Hirn und Rückenmark. Und bis jetzt ist die Evidenz gerade für die Entzündungen eher schwach. Die ist nicht vorhanden, aber die ist schwach. Und vor allem, das wird sehr technisch, ist eine klassische Enzephalitis nicht das gleiche wie eine Neuroinflammation, also eine andere Form von Entzündung im Hirn. Und wir haben zwar relativ gute Evidenz für die Neuroinflammation, aber sehr schwache Evidenz für eine klassische Enzephalitis. Was dazu führt, dass es natürlich auch gewisse Widerstände gibt gegenüber dem Begriff ME. mir persönlich fasst einfach als historischer Begriff und fußt auf Thesen, die man damals in den 50er Jahren hatte, die sicher nicht ganz falsch sind, aber wo nach wie vor einfach die Evidenz nicht so stark ist. Aber darum fällt es einfach schwer, sich auf einen Begriff zu einigen, und tatsächlich wäre ein guter neuer Begriff wahrscheinlich das Optimum, aber das ist natürlich schwierig aufgrund von etablierten Strukturen, dass sich so etwas entwickeln kann. Ja.
Das, was du erzählst, oder, ist unglaublich griffig, aber es löst sich in einer hohen Form von Abstraktion aus.
Genau.
Also ich brauche ein unglaubliches Wissen, um diese Äußerungen, diese Erzählungen können zuordnen. Zum genau. Wissen, was bedeutet, was steht hinter dem? Du erlebst ja das dann bei deiner Partnerin hautnah, oder? Also nicht können am Leben teilnehmen. Sehr schnell einfach auch an Grenzen kommen von der Leistungsfähigkeit, oder? Eingeschränkt sein in Lebensqualität, in Lebensmöglichkeiten, oder? Und das ist dann so in einer unglaublich medizinischen und, wie du sagst, technischen Sprache verfasst, verliert da nicht ein Stück weit dann auch an die Beziehung, an Bezug oder an Betroffenheit?
Auf jeden Fall. Und da kann ich ganz klar sagen, und so kennen wir es ja auch von anderen Krankheiten, wenn eine Person sagt, sie hat MS, dann geht es ja gar nicht um jetzt irgendwie überlegen, ah, was heisst überhaupt MS? Im Begriff MS, was sind da für Annahmen über das Krankheitsgeschehen drin? Sondern es ist einfach im Zuhörer einfach, ich weiss, dass MS ein Begriff ist, der für eine schwere Krankheit steht. Und das Gegenüber hat in vielen Fällen keine Ahnung, was MS ist, wie die Symptomatik ist, nur so beschränkt zu wissen, sondern es ist wie klar, MS, das steht für, es ist schlimm. Das ist ja eigentlich alles, was muss sein und was wir müssen erreichen, auch mit der Sensibilisierung von der Öffentlichkeit, dass irgendwann wir an einem Punkt sind, wo ich einen Menschen neu kennenlerne und die Person fragt sich, ja, wie lebst du so privat? Und ich sage, ja, meine Partnerin hat mehr, oder? Und dann der Person einfach klar ist, ah, das ist schwierig und das ist schlimm und mehr muss es gar nicht haben. Und darum ist aber halt vielleicht gleich nochmal zu dem abstrakter. Ich glaube, diesen Schritt zu machen ist möglich mit dem Begriff mehr und ich glaube, diesen Schritt zu machen ist nicht möglich mit dem Begriff CFS, weil was bei einem Gegenüber ankommt, ah, häufig müde, gell? Ja, ich bin auch häufig müde, oder? Das aber, wie du sagst, also das ganze Technische und wie das verbunden ist mit Annahmen oder Evidenz darüber, wie die Krankheit genau entsteht oder was für Symptomatik, wie häufig sind, das sind eigentlich letztendlich völlig irrelevante Diskussionen, aber sie sind halt jetzt für uns in dem Moment relevant, weil sie uns Mühe an einen Ort führen, wo wir einen Begriff haben können, der die Möglichkeit in sich trägt. Dass ich an einem fremden Menschen sagen kann, das hat meine Partnerin und ein gewisses Verständnis mir entgegenkommt.
Schau, Jonas, ich schaue jetzt auf die Uhr.
Ja.
Und die Zeit ist dermaßen rasant vorbei.
Das
unglaublich schnell. Ich habe da auf der einen Seite Befürchtung und ich habe es eigentlich auch gewusst, oder? Weil das Thema, das fesselt auch. Das Thema, da ist jetzt halt einfach auch an einem Punkt, wo man muss zuerst einmal sichtbar machen, zuerst einmal greifbar machen. Und ich wäre ja nicht drüber gestolpert, wenn ich nicht den Text, wenn ich nicht da gehört hätte und dann überhaupt einmal einen Bezug hatte zu ME. Oder da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich habe von Lankovic schon etwas gehört, aber in dieser umfassenden Logik mit diesen Auswirkungen ist für mich nicht bekannt gewesen. Jetzt hast du ganz am Anfang so gesagt, hey, wir kämpfen auch für die Versorgungslage. Wir schauen auch, dass die Legitimation überkommt, wo dann nachher auch finanziell eingebettet werden, wo auch sozialrechtlich eingebettet werden. Was können wir als Hörerinnen, Hörer jetzt von dir oder von dem Podcast, was können wir machen? Was wäre unterstützend für euch? Oder damit jetzt irgendetwas auch könnte passieren, da draus.
Da gibt es tatsächlich ganz viel, was ich wirklich auf Anhieb sagen kann. Also das Erste ist, eine Krankheit muss bekannt sein. Und wie ich gesagt habe, man ist immer unter einem hohen Rechtfertigungsdruck. Betroffene und Angehörige. Und dann einfach die Krankheit bekannter ist, mehr Leute Bescheid wissen davon. Man nicht immer ist gezwungen, eben so hochabstrakte Sachen zu erklären und einen Umweg über so technische Sachen machen, um probieren zu erklären, in was für eine Situation ist, sondern man einfach kann sagen, eben, ich habe mehr, beziehungsweise meine Partnerin hat mehr und es kommt einem ein Verständnis entgegen. Da ist schon extrem geholfen. Das heisst, wichtig ist, die Krankheit wahrnehmen, vielleicht darüber schwätzen, Leute erzählen, hey, ich habe dem gehört, das ist ja verrückt. Was da gibt, so schwer kranke Menschen, die so stark abgeschnitten sind von Versorgung. Und wenn das mehr in der Öffentlichkeit verbreitet ist, ist uns schon ganz extrem geholfen. Politischer Druck ist wichtig. Da sind wir jetzt mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Vielleicht, wenn ich das so sagen darf, wir sind ein Verein, der rein Mitglieder und Spenden finanziert ist. Das heisst, das ist auch immer natürlich ein Thema, wo man uns kann unterstützen kann. Aber das Wichtigste ist wirklich das Bekanntmachen von der Krankheit in der Öffentlichkeit, aber insbesondere in Fachkreisen, im Gesundheitswesen, eben auch bei den sozialen Versicherungen, sodass in einem ersten Schritt mehr Verständnis der Betroffenen und Angehörigen entgegenkommt. Und Verständnis entwickelt sich ja automatisch auch zu Unterstützung und besseren Struktur, die auffängt im Gesundheitswesen und in den Sozialversicherungen.
Also was wir ganz sicher werden machen in den Shownotes, werden wir den Link machen zu eurer Website, ganz sicher. Und ich denke einfach auch schon jetzt mit dem, was du erzählt hast, wie du gerahmt hast und wo ihr unterwegs seid, das ist sicher mal ein Teil, wo wir als Podcast können, euch zur Verfügung stehen, um das bekannt zu machen. Ich finde das dringend notwendig. Jetzt noch als Abschluss, Jonas. Wenn du jetzt so ganz näher weißt, an dich gehst, auch in deiner Situation, gibt es noch etwas ganz Persönliches, wo du dir, deiner Partnerschaft, deiner Partnerin, dir selber so wünschst?
Ja. Also jetzt vielleicht, wenn es sehr persönlich wird, ich glaube, Zeit drängt extrem. Wenn ich an mich selber denke, oder jetzt sage ich, meine Partnerin ist mit 16 krank geworden, jetzt sind wir knapp 40. Oder? Wenn ich jetzt zurückdenke, als ich angefangen habe, einfach so ein bisschen probieren zu sensibilisieren über das Thema, sage jetzt mal, vor etwa 10 Jahren hat das angefangen und vor 6-7 Jahren dann mit der Gründung von der SGME, hat es irgendwie noch sehr viel gegeben, was in unserem Leben hat, können sich sehr positiv entwickeln, wäre früher mehr passiert. Und ich glaube, was man muss denken, mit jedem Tag, der vergeht, wo nicht geforscht wird, zum Beispiel auch, dass man irgendein Thema, das wir gar nicht angesprochen haben, mal eine ursächliche Behandlung hat, die gut wirkt, vergehen irgendwie Chancen, irgendeinmal wieder in ein Leben hineinkommen, vielleicht nicht ein gesundes Leben ist, aber ein Leben mit viel mehr Lebensqualität und so ein bisschen die Dringlichkeit, oder? Und dann können es viele Entwicklungen auch passiert sind, wenn die 10, 15 Jahre früher passiert wären, hätten viele Betroffene noch viel mehr Lebensqualität können zurückgewinnen, eben vielleicht auch eine fortschreitende Verschlechterung von der Krankheit verhindern, vielleicht noch mehr Positives im Leben haben. Und mit jedem Tag, der vergeht, wo wichtige Sachen, die mir gemacht werden, bezüglich Forschung und Versorgung nicht gemacht werden, vergehen auch irreversible Chancen. Das heisst, wenn wir irgendwie in 5 bis 10 Jahren an einem gewissen Punkt sind, dann ist einfach für viele sehr vieles zu spät. Und das spüre ich sehr stark irgendwie auch am eigenen Elternwerden, dass wenn ich mit 30 angefangen habe, die Arbeit zu machen, sehr viel Hoffnung, und ich kann, was könnte noch passieren mit dieser Arbeit. Jetzt 10 Jahre später, wo ich froh bin, was man erreicht und was gegangen ist, doch viele Sachen sehen, das werde ich für mich mit meiner Partnerin, das werden wir in unserem Leben nie mehr können haben, auch wenn sie jetzt sehr schnell vorwärts geht. Sondern viele Chancen sind in den letzten 10 Jahren einfach irreversibel weggegangen.
Jonas, mir bleibt eigentlich nur zu danken für die Arbeit, die du machst für die Menschen, für die Betroffenen, die mit der Krankheit behaftet sind. Danke vielmals für das, was deine Gesellschaft macht. Und von meiner Seite her ganz einen lieben Gruß an deine Partnerin.
Das richte ich sehr gerne aus und eben auch danke vielmals für die Chance und die Plattform, hier zu berichten. Das habe ich sehr gerne gemacht. Danke vielmals auch dir.
Sehr gerne. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwo findet, auch da würde mich wahnsinnig interessieren. Ihr findet einen guten Kontakt über die Website von der Gesellschaft. Ihr könnt dort auch Informationen haben und habt auch dort Kontakt. Ganz sicher steht auch der Jonas dann auch zur Verfügung für Rat genau. und Tat. Danke vielmals, dass ihr bei uns gewesen und bis zum nächsten Mal. Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».